Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Siegel Gottes und das Mahlzeichen des Tieres, Teil 1. Was ist dieses Tier, von dem hier die Rede ist? Und wer verleiht ihm seine Autorität? Wie ist es möglich, Gott treu zu bleiben und ihn anzubeten, um das sogenannte Mahlzeichen nicht anzunehmen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen, sabbatlichen Bibelbetrachtung. Wir sind dabei, uns Gedanken zu machen über diese großartige Botschaft, die in Kapitel 14 der Offenbarung uns gegeben wird, von diesen drei Engeln. Ich freue mich, euch in dieser Runde zu begrüßen. Samuel, Christian, René und Raphael, lauter klingende Namen. Ich freue mich, euch dabei zu haben, die ihr zuschaut oder die ihr zuhört. Und ich lade euch alle ein, dass wir mit einem Gebet anfangen. Unser treuer Vater, wir sind voller Dankbarkeit, wenn wir dein Wort haben, das uns durch das Leben führt, das uns wie ein Licht erscheint an einem dunklen Ort. Und wir bitten dich, lass es auch jetzt für uns leuchten und uns Orientierung geben, denn es ist etwas, was uns alle angeht und was unser Leben betrifft. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
Ihr Lieben, wiederholt ist jetzt in diesen letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen worden, dass diese wichtige Botschaft aus Offenbarung 14, Verse 7 bis 12, uns eben bewegt. Ausgangspunkt ist für viele Überlegungen. Und ich habe mir gedacht, weil heute es jetzt auch in die Runde geht, wo wir das nochmal mit Offenbarung 13 vergleichen wollen, dass wir mal kurz umreißen, worum es in diesen drei Botschaften geht. Das ist das Stichwort. Was ist das eigentlich, die erste, die zweite, die dritte Engelsbotschaft?
Also in der ersten Engelsbotschaft wird aufgerufen, Gott als den Schöpfer anzuerkennen und ihm Ehre zu erweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Gericht nun begonnen hat, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und darauf folgt dann die zweite Engelsbotschaft, die ja letztlich eine Konsequenz daraus ist. Babylon fällt jetzt. Und ich verstehe das so, dass Babylon jene sind, die diese Botschaften ablehnen, diesen Teil des Evangeliums ablehnen. Und daraus schließlich folgt dann wiederum die dritte Engelsbotschaft, die die praktische Konsequenz aufzeigt, wenn man sich gegen Gott wendet. Da geht es dann um die ewige Vernichtung der Gottlosen.
Oder um die ewige Gerechtigkeit, nicht? Betet so. Gott an oder und betet nicht das Tier an.
Genau.
Und nehmt nicht sein Mahlzeichen. Also es ist so, dass in der Offenbarung das als sehr entscheidend dargestellt wird. Nicht? Ja. Da kommt man nicht drum herum. Das steht wie ein Fels und an dem zerschellst du oder er rettet dich. Nicht? Da gibt es nichts anderes. Da müssen wir also alle durch. Es gibt nun Stimmen, die sagen, sie berufen sich dabei auch auf Ellen White, dass das alles zu tun habe mit der Rechtfertigung durch den Glauben. Wie könnte man das zusammenbringen? Was sagt ihr? Ich meine, auch in unserer Lektion wird das versucht, nicht? Das wird ja immerhin dann Paulus zitiert im Römerbrief, im Epheserbrief, im Kolosserbrief. Da geht es überall um dieses Thema der Rechtfertigung durch den Glauben. Wie bringt man das zusammen?
Wir haben in Kapitel 14, Vers 12 diese Aussage, dass es ein Kennzeichen der Heiligen ist, den Glauben Jesu zu haben.
Ja.
Und je nachdem, wie man das jetzt versteht, Glaube an Jesu oder der Glaube Jesu, ist es aber in jedem Fall ein Punkt, der eben wichtig ist, wo die Erlösung und die Rechtfertigung mit drinsteckt.
Also, das steckt offensichtlich drin. Es ist ja eine Beschreibung derer, die Gott treu sind. Vielleicht können wir das mal lesen, Offenbarung 14, was du gerade zitiert hast, den Text, der in unserer Betrachtung ja auch angegeben wird und vorkommt, dass wir das mal im Ohr haben. Kann ich dich bitten, Samuel, dass du das liest?
Offenbarung
14, Vers 12, danke.
Hier ist das Ausharren der Heiligen, die die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren.
Also, das ist sozusagen die Beschreibung derer, die nicht umkommen. Hier sind die da halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Das Ausharren der Heiligen. Ja. Also da hast du schon das drinnen mit dem Glauben und mit den Geboten. Interessant, dass beides da drin vorkommt. Ja?
Ja, ein weiterer Aspekt wäre Teil der ersten Engelsbotschaft, das Gericht hat begonnen. Im Gericht wird ja dieser Glaube wirksam, um uns zu rechtfertigen. Jesus tritt dort für uns ein, um uns gerecht zu sprechen. Ja. Also haben wir hier in der ersten Engelsbotschaft bis hin jetzt auch in das Ende, haben wir das als eine rote Linie, die sich durchzieht. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen, der Aufruf dazu, sich rechtfertigen zu lassen.
Ja, es ist auch interessant, das heißt, er fürchtet Gott, nicht? Fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre. Das hat damit zu tun, dass wir uns von ihm umwandeln lassen. Anders ist das gar nicht denkbar. Man kann Gott nicht fürchten, wenn man nicht bekehrt ist. Man muss sich umwandeln lassen. Und man kann ihm nicht die Ehre geben durch sein Leben, wenn er nicht in uns wohnt. Also im Grunde genommen ist das ein Bekehrungsaufruf, ein ganz lauter Bekehrungsaufruf. Wenn dann Babylon fällt oder gefallen ist, wieso fallen die? Wieso fällt Babylon? Also die einen geben Gott die Ehre, fürchten ihn, und Babylon fällt. Was ist das?
Ja, das heißt, da ist ein Prozess, da ist eine Entwicklung, und dieser Prozess geht eben weiter und verkehrt sich eben so oder geht so weiter ins Böse, dass es dass irgendwann das Maß voll ist. Und dass Gott eben das Babylon verwerfen muss und dass sie gefallen ist, dass sie keine Chance mehr haben.
Es muss was Krasses sein, nicht? Also die Sache mit Babylon muss was ganz Krasses sein. Und offensichtlich hängt das auch zusammen mit diesem Konzept der Erlösung und Rechtfertigung, weil das mit Babylon geht ja offensichtlich daneben. Die Heiligen des Höchsten, Begriff aus dem Propheten Daniel, nicht? Die Heiligen des Höchsten, die gehen mit ihm, Babylon, in Daniel der Feind Israels und Judas, nicht? Wird hier als gefallen bezeichnet. Gut, und dann eben in der dritten Botschaft diese Idee, dass wir uns ganz klar entscheiden müssen zwischen dieser Anbetung Gottes und dieser Anbetung Babylons. Oder des Tiers und so weiter. Über die Identitäten machen wir uns dann noch Gedanken.
Darf ich da gerade noch was anmerken, ja, was Babylon angeht? Ich habe den Eindruck, dass es so dargestellt wird, dass es ein schleichender Prozess ist. Der erste und der dritte Engel, die rufen jeweils mit einer lauten Stimme. Das ist etwas, das weit nach draußen gehen soll. Wir haben die Engel in Vers 6 sogar mitten und durch den Himmel fliegen, zu allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen muss geredet werden. Und wenn es dann um den Engel geht, der uns Babylon verkündigt, ist es mehr so, er redet so normal dahin. Es ist nicht so diese besondere Lautstärke, nicht dieser große Ruf. Und ich habe den Eindruck, dass die erste Engelsbotschaft eben dazu führt, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird. Die erste Engelsbotschaft, wo dazu aufgerufen wird, den Schöpfer ernst zu nehmen, also auch seinen Schöpfungsgedenktag, den Sabbat zu halten, das ist ein Reformaufruf, weg von den falschen Vorstellungen, der falschen Theologie hin zur richtigen, zum richtigen Gott. Und in dem Zusammenhang auch das Gericht, Gott ernst zu nehmen. Er guckt sich an, wie unser Leben aussieht. Er will, dass wir jetzt noch gerettet werden, aber wir müssen noch was tun dafür. Wir müssen uns in dieses Gericht mit ihm hineinbegeben. Ja?
Selber endgültig gerechtfertigt. In diesem
genau. Und dann kommt diese Botschaft über Babylon. Ich habe den Eindruck, dass Gott hier deutlich macht, diese Botschaften, diese erste Engelsbotschaft, die gegeben wird, diese Theologie, die jetzt eine Reform bewirken soll, wird eine Sichtung bewirken. Da werden sich einige reformieren und den richtigen Glauben, das ewige Evangelium, Vers 6, annehmen. Aber es wird eben auch solche geben, die das zurückweisen. Und auf die trifft dann das Urteil Babylon zu. Und das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Deshalb habe ich den Eindruck, dass dieser Engel eher einfach so redet, während Nummer 1 und Nummer 3 sehr laut nach außen hinaus posaunen, diese wichtige Entscheidungsbotschaft.
Aber vielleicht ist es auch so, dass es ist ja auch interessant, dass in Kapitel 18 wird die zweite Engelsbotschaft ja nochmal erwähnt. Und da wird es ja dann erwähnt, dass es heißt, und er rief mit starker Stimme. Vielleicht ist es hier in der dritten Engelsbotschaft hier in Offenbarung 14 so eine Betonung, was dann später die zweite Engelsbotschaft nochmal vertieft und dann in 18,4 heißt, geht aus als mein Volk. Da wird es wirklich da kommt es zu dem Showdown gleich und Gott sagt noch, jetzt kommt noch raus. Also wahrscheinlich so eher Hervorhebung.
Übrigens, weil du gerade 18 sagst, da wird das nachgeholt, was René vorhin gesagt hat, nicht? Er redet mit normaler Stimme. Der Engel, der dann das nochmal wiederholt, Babylon ist gefallen und geht aus von ihr, mein Volk, der sagt das dann in 18 auch mit lauter Stimme. Mhm. Also plötzlich sind dann alle vereint und verkündigen, dass sie in einer riesigen, wie eine Riesensprechblase, die um den ganzen Erdball gekreist, wird, sozusagen, wie man das darstellen muss.
Ich habe den Eindruck, die Leute sind vielleicht am Anfang noch nicht bereit, das so anzunehmen. Es ist ein schleichender Prozess und wenn man dann gleich reinschlägt und sagt, hey Leute, werdet wach, was ist hier los, dann wäre das vielleicht zu hart für manche. Aber ihnen sanft beizubringen, schau mal, das ist babylonisch. Wenn du dich hier mit diesem Wein der Unzucht, mit diesen falschen Lehren, mit dem Unbiblischen einlässt, ich glaube, da braucht es viel Sensibilität am Anfang noch. Aber am Ende, wenn wir kurz vor Abschluss der Sichtung der Weltgeschichte stehen, das Gericht bald zu einem Ende kommt, die Letzten gerade noch so rausgerettet werden müssen wie ein Brandschatz im Feuer. Ich glaube, dann gilt es nicht mehr noch, wer weiß, wie sensibel zu sein. Dann muss deutlich auf den Tisch geschlagen und gesagt werden, ihr müsst jetzt da raus, sonst geht ihr mitunter mit diesem sinkenden Schiff. Mhm. Und so habe ich den Eindruck, hier ist ein Prozess, der sich erstreckt. Am Anfang haben wir dieses sanfte, leise noch, Vorsicht, der babylonische Wein hält hier Einzug. Und am Ende haben wir ein deutliches auf den Tisch schlagen, ihr müsst jetzt hier raus, sonst geht ihr unter. Mhm.
In unserer Lektion wird noch eine Verbindung gezogen. Eine Verbindung zum Matthäusevangelium, zur Kreuzigungsszene Jesu. Wir schlagen das mal auf, Matthäus 27. Ab Vers 45. Und lieber Christian, bist du so freundlich und liest uns bis Vers 50.
Ja. Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach, Eli, Eli, lama asabtani, das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche aber, die da standen, die das hörten, sprachen sie, der ruft den Elia. Und alsbald lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkte ihn. Die anderen aber sprachen, halt! Lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied.
Ich knüpfe an den Begriff, den wir vorhin in Offenbarung 14, Vers 12 gehabt haben. Hier sind die Gebote Gottes halten und haben den Glauben Jesu. Und das hier nehme ich jetzt als eine Schilderung dieses Glaubens Jesu. Was für einen Glauben hat Jesus gezeigt? Und inwiefern ist das uns jetzt ein Vorbild, dass wir sagen, wohin sollte das mit uns gehen, dass wir den Glauben Jesu haben, wie er hier dargestellt wird? Was macht das mit uns? Das heißt, zuerst brauchen wir mal ein Verständnis für den Text und dann müssten wir ein Verständnis entwickeln für das, was das in unserem Leben macht, wie unser tägliches Leben dann zeigen würde, dass wir zu denen gehören, die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Das ist jetzt der Komplex, um den es geht. Also bitte.
Also ich finde es schon spannend zu sehen, wie schlimm es für Jesus war. Es ist ja nicht darauf bezogen, auf sein körperliches Leiden, das war sicherlich auch schlimm, aber einfach jetzt in dem Moment zu erleben, dass er getrennt ist von Gott, weil er die Sünde tragen muss, das zeigt für mich einen Gott, der bereit ist, alles zu machen, um die Menschen zu retten. Und ja, so ein Vertrauen wünsche ich mir halt auch, dass ich sage, ich bin auch bereit, alles zu tun, um Gott treu zu sein.
Ja, danke, danke. Das ist nämlich hier auch eine Frage bei Jesus, eine Frage seiner Treuebereitschaft, weil er ja nicht wirklich, ich meine, wie kommt es zu dem Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das können wir ja gar nicht nachempfinden. Das heißt, auf der einen Seite weiß er tut den Willen Gottes, er lässt das alles über sich ergehen, das Ganze hat einen tieferen Sinn, aber irgendwo beängstigt ihn das auch und bedrängt ihn. Und er sagt, mein Gott, wo bist du, warum hast du mich verlassen? Und trotzdem hält er dran fest und glaubt, dass Gott mit ihm da durchgehen wird.
Und das, finde ich, wird bei Lukas sehr schön deutlich. Bei Lukas haben wir häufig die Details, die bei den anderen fehlen. Und gerade bei der Kreuzigung eine Menge Details, die andere auslassen. Und Lukas sagt, das waren nicht die letzten Worte von Jesus. Dass er sich von Gott verlassen fühlt. Das wäre ein trauriges Ende. Das wirkt wie ein Scheitern. Aber in Lukas 23, 46 hören wir, Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Also die letzten Worte waren keine Worte der Einsamkeit und des Leids oder vielleicht der Verlassenheit, des Gottmisstrauens, sondern des vollkommenen Vertrauens. Er hat sich verlassen gefühlt, hat diesem Gefühl aber nicht so weit nachgegeben, dass er nicht auch sagen könnte, ich befehle meinen Geist in deine Hände.
Das ist das, was was hier in 50 steht, bei Matthäus 27, Jesus schrie abermals laut und verschied. Das sind diese Worte, die Lukas dann berichtet. In deine Hände befehle ich meinen Geist.
Ja. Ich meine, bei Jesus hat es ja schon vorher angefangen. Wenn wir in den Garten Gethsemane gehen, wo er betet, Herr, bitte, wenn es möglich ist, dann lass doch den Kelch vorübergehen. Also das ist ja ein Prozess, der hat schon vorher eingesetzt. Er wusste, worauf er hinzugeht. Und das Krasse ist ja, er hat einfach trotzdem festgehalten dran. Und ich glaube, das ist so dieser Glauben Jesus, was du vorhin angesprochen hast, dieses dennoch festhalten. Alles bricht vorne, hinten über mir zusammen und dennoch bleibe ich treu.
Ja, und das ist letztlich eine Illustration dieses Begriffes Geduld der Heiligen, also Ausharren in Offenbarung 14,12, dass Jesus auch ausharren musste am Kreuz und er musste praktisch warten, bis er stirbt. Er hätte die Gelegenheit noch gehabt, Engel zu rufen und vom Kreuz runter zu steigen, aber er sagte, nein, ich gehe jetzt den Weg zu Ende.
Das lässt mich jetzt aussprechen. Könnte es sein, dass das bedeutet, wir Menschen werden im Zuge der Endzeitereignisse vor Situationen stehen, die uns so erschüttern, dass wir auch praktisch in der Lage sind, Gott darum zu bitten, dass er uns den Glauben, das Durchhaltevermögen, die Ausharrenskraft gibt, angesichts der Probleme, die uns umgeben. Und dass das genau das ist, was es meint, den Glauben Jesu zu haben. So wie er durchgehalten hat und auf die Auferstehung gesetzt hat, dass wir das genauso machen werden. Und dass das der Glaube Jesu ist. Angesichts, wenn alles rings um dich zerfällt, dass du unbeeindruckt, zwar in Angst, aber trotzdem festhältst und mit Jesus durchgehst. In dem Glauben daran, dass er den Sieg schenkt am Ende. Und selbst wenn dieser Sieg dann bedeutet, dass das die Auferstehung für uns ist.
Dieses standhafte Ausharren, von dem in Offenbarung 14,12 die Rede ist, das kommt ja vorher in Kapitel 13 auch schon einmal vor, auch der gleiche Begriff, Hypomone im Griechischen. Wir haben hier stehen, hier ist das standhafte Ausharren und der Glaube der Heiligen. Ganz ähnlich wie in 14. Und wenn wir uns dort den Zusammenhang ansehen oder der gleiche Vers nur, dann ist die Rede von Gefangenschaft und von Schwert. Vorher die Probleme, die Verfolgung durch das erste Tier, hinterher Verfolgung durch das zweite Tier, die Verführung durch die falschen Propheten und die Zeichen und Wunder. Also hier geht es definitiv darum, dass diese Menschen hineingestellt sind in eine Zeit, in Ereignisse, die, ich würde mal sagen, ihr menschliches Können bei weitem übersteigen. Die haben es wirklich schwer. Sie brauchen den Glauben Jesu, um hier standhaft aushalten zu können, dahin durchzugehen.
Also wenn wir das so besprechen, könnte es ja auch sein, dass der eine oder andere sich dann denkt, ja, das ist alles so düster, so negativ, so, da kriegst du ja Stress, wenn du schon zuhörst, nicht, wie das dann alles werden soll. Ist Endzeitbewusstsein verbunden gleichzeitig mit Dauerstress für euch? Wie erlebt ihr das?
Ich denke, das
Wir reden vom Glauben Jesu jetzt, nicht? Das ist immer noch unser Denkkonzept. Ja?
Ich denke, das ist purer Realismus. Also die Bibel gibt dir hier nicht irgendwas vor, wie es sein könnte oder malt jetzt bloß die positiven Sachen auf, sondern sie sagt ganz klar, wie es werden wird. Und ich denke, dieser Glauben Jesu, der kommt nicht einfach so. Das ist nicht etwas, was jetzt Gott vorhergesehen hat für diese und jene Person und die bekommt es dann einfach so verliehen wie so ein Orden. Das ist so, ich glaube, dieser Glauben Jesus kommt auf dem Tablett der Beziehung. Mhm. Je mehr ich jetzt in die Beziehung mit dem Herrn Jesus eintrete, desto mehr entwickle ich mich dahin, dass ich irgendwann dieses Stadium erreiche, wo ich eben auch diesen Glauben bekomme, der so kraftvoll und lebendig ist. Wir haben heute ja unsere Prüfungen, jeder in seinem Alltag. Und ich glaube, wenn wir heute schon treu sind im Kleinen, so wird es dann im Großen umso mehr sein. Und das ist die Verheißung, die für mich hier aus dem Vers 12 entspringt.
Ja, gut. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, wo ich meinen Fokus drauf lege. Wenn ich die ganze Zeit Angst habe vor der Endzeit, es kann ja vorkommen, dann hat es ja meistens damit zu tun, dass ich den Fokus drauf lege, was kann ich denn? Wie weit bin ich schon jetzt in dem Heiligungsprozess? Habe ich diese Sachen schon abgelegt? Und dann ist der Fokus die ganze Zeit auf das, was ich tue und was ich machen kann. Und ich verpasse absolut die einzige Möglichkeit, die ich überhaupt habe, durch die Endzeit zu kommen. Und das ist meinen Blick auf Jesus zu lenken, und zwar Tag für Tag.
Und das schenkt Trost und Hoffnung.
Genau, weil aus eigener Kraft wirst du es sowieso nie schaffen. Genau. Und das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist, dich dran zu gewöhnen und mit Gott zu gehen.
Das wäre der Glaube Jesu. Mhm. Das wäre der Glaube Jesu. Ja.
Ich glaube, da ist auch wichtig, nicht nur zu sehen, was kann mir alles passieren in dieser Zeit. Es passieren heute schon schreckliche Dinge. Jedes Jahr werden über 200.000 Christen getötet aufgrund ihres Glaubens. Also wir können jetzt schon von Verfolgung sprechen in vielen Ländern auf dieser Erde. Und wir haben auch so manches in Diskriminierung mitzumachen, wenn wir nur über den Sabbat nachdenken und wir wollen vielleicht eine Arbeitsstelle, wo das dann einen Konflikt geben wird. Natürlich wird es in der Zeit alles aggressiver, schlimmer und auch global sein. Aber was werden wir auch erleben in dieser Zeit? Wie Gott uns schützt, wie er uns führt. Dass wir vielleicht Engeln sogar ganz persönlich begegnen werden. Dass wir von ihm geführt werden in einer Weise, von der wir jetzt nur träumen können. Erfahrungen machen, die unseren Glauben nicht nur stärken, sondern die uns Jesus schon so nahe bringen. Ich denke da so an die Erfahrung von Henoch, dass wir denken, ja, wir sind wirklich bereit für die Verwandlung, weil wir Gott so gut schon kennengelernt haben, durch diese Zeiten hindurch. Wenn ich da an Daniel denke, der auch viel Leid erlebt hat und die Trübsalzeit auch vorhergesehen hat, visionär, dann haben wir dort ja genau solche Erfahrungen noch erzählt. Alle sollen ein Standbild anbeten, die, die es nicht tun, kommen in den Feuerofen. Ja, dann sind sie dort zusammen mit einem, der aussieht wie der Sohn der Götter. Oder wir haben Daniel, der in die Löwengrube geworfen wird. Und alle sind davon überzeugt, der wird den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Aber dann sind die Löwen drin, so hungrig sie sind, und sie zerfleischen ihn nicht. Und er kommt lebendig wieder raus und wird hinterher mehr geehrt als vorher. Das sind so Erfahrungen, die habe ich schon als Kind gerne gehört, weil ich mir dachte, boah, das muss doch toll sein, sowas zu erleben. Und ich glaube, darauf muss man eben auch schauen, kindlich. Nicht nur, wie gefährlich ist das, ja, sondern auch, wow, was wird das bedeuten für mich?
Ja. Gut. Angekommen bei diesem Bewusstsein jetzt, wollen wir uns gemäß dem Titel unserer Lektion, der sich ja mit zwei Gruppen beschäftigt, nicht? Die einen sind eben die, die versiegelt sind, die anderen sind die, die das Mahlzeichen tragen, wollen wir uns diese beiden Gruppen anschauen. Fangen wir mit denen an und mit dieser Prüfung, die rund um das Mahlzeichen geschieht. Das ist Offenbarung Kapitel 13 und dort lesen wir, in diesem Abschnitt über das zweite Tier, der dort erwähnt wird. Ab Vers 13. Vers 13 bis 17. Kannst du das machen, Raphael?
Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer von Himmel von den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Dankeschön. Und René, sei so lieb und lies uns noch die Verse 1 bis 4. Dann haben wir den ganzen Zusammenhang, können drüber reden.
In Kapitel 14,
Vers 1 Kapitel 4? 13.
In Kapitel 13.
Damit wir auch wissen, wer das erste Tier ist.
Ja. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen?
Wer kann gegen dieses Tier Krieg führen? Ganz genau. Nun, in unserem Gespräch jetzt in den nächsten Minuten wollen wir uns auf alle diese Texte beziehen, können auch uns auf die Verse beziehen, die wir jetzt nicht gelesen haben, weil wir für das eine oder andere Argument oder Darstellung wir das brauchen. Das ist alles gut und kein Problem. Wir gehen jetzt folgender Frage nach. Welchen außergewöhnlichen Ereignissen sehen sich die Gläubigen am Ende der Zeit gegenüber, wenn man diese Texte hier liest? Womit haben wir zu rechnen? Wie versteht ihr das?
Ich fange einfach mal an. Wir haben auf jeden Fall auch wirtschaftliche Sanktionen, die kommen. Mhm. Die können weder kaufen noch verkaufen. Und das aufgrund ihres Glaubens. Also offensichtlich kriegen sie da ein Zeichen. Und
das ist recht deutlich. Mhm. Nicht? Also der Wirtschaftsausschluss über den, interessant übrigens, dass die Bibel an einigen Stellen, wenn es um die Endzeit geht, von Wirtschaft redet. Mhm. Auch im Jakobusbrief, nicht? Da wird geredet, am Ende der Tage nicht die Reichen und der Lohn, der schlechte Lohn der Arbeiter schreit zu Gott auf von der Erde. Also ein sozial problematisches Ding da am Ende der Zeit.
Eben die das Tier nicht anbieten, ja.
Also das ist offensichtlich ein Problem, das da kommen wird, wirtschaftliche Schwierigkeiten, wenn man nicht mitmacht.
Bis hin zum Tod, Vers 15 ja, sagt.
Genau. Bis hin zum Tod.
Also getötet wird.
Das ist jetzt fast ein bisschen mühsam, sich das vorzustellen, nicht vor allem für uns, die wir ja glauben, in sicheren Demokratien zu leben, wo sowas ja überhaupt nicht möglich ist. Und doch sagt das Wort Gottes, am Ende wird so sein. Was noch?
Vers 13 und 14 hören wir von Zeichen und Wundern, die geschehen werden. Also letztlich falsche Prophetie, bestätigt durch Wunder, um die Menschen dazu zu führen, das erste Tier und auch den Drachen, Satan, anzubeten.
Das tut ja schon ein bisschen weh, oder? Hier wird ja gesagt, nicht, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind zu tun vor dem Tier, verführt es die, die auf Erden wohnen. Sodass die auf Erden wohnen sozusagen da mitmachen. Wer ist denn dieses erste Tier, von dem hier die Rede ist? Denn die sind ja zusammen. Kann man jemand sagen, was das für ein Verhältnis ist, dieser beiden Tiere zueinander? Das ist offensichtlich entscheidend für das Verständnis des ganzen Kapitels.
Also das zweite Tier ist das Instrument des ersten. Es fällt auf, dass sowohl Satan angebetet wird, auch das erste Tier, auch das Bild des ersten Tieres, aber nicht das zweite.
Nicht das zweite.
Das zweite Tier kommt hier, es wird nicht mal näher beschrieben, wie es aussieht, während das erste genau beschrieben wird. Es tritt auf eigentlich mit dem einzigen Zweck, dafür zu sorgen, dass das erste Tier, das offenbar in Misskredit geraten ist, vermutlich weil es so viel verfolgt hat, dass es jetzt hinter den Kulissen weiter alle Strippen ziehen kann, aber auf der Bühne der Weltgeschichte sichtbar für alle steht jetzt das zweite Tier, das ein christliches Wesen hat, zwei Hörner wie ein Lamm.
Das Weltmacht Nummer eins.
Genau, Zeichen und Wunder tut, christlich wirkt, gut, positiv wirkt und es damit schafft, die Leute hinterrücks doch noch dazu zu bringen, das erste Tier anzubeten und damit Satan anzubeten, der dem ersten Tier seine Macht gibt.
Also eine Allianz zwischen dem zweiten und dem ersten Tier.
Ja.
Eine Allianz. Das erste Tier, das hast du vorhin gelesen, René, wird ja beschrieben, sehr deutlich in den ersten Versen, hier im 13. Kapitel. Wenn ihr das identifizieren müsstet, da kommt jemand zu euch und sagt, du bist ja ein Bibelkenner, ich habe da jetzt mal in der Offenbarung gelesen, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wovon redet es denn hier? Also stellt euch vor, ihr seid wie der Kämmerer aus dem Morgenland, der gerade Jesaja liest und Philippus kommt vorbei und er fragt, was ist das hier, wovon redet der Prophet? Also, erklärt das mal.
Ich denke, dass also ein wichtiges Merkmal hier ist, wer ist dem Tier gleich? Johannes sagt, das ist da, ich kann das mit niemandem vergleichen. Oder die Menschen sagen das. Wer soll dem gleich sein? Wer vermag gegen es zu kämpfen? Also es ist nicht etwas, was normal ist, keine jetzt rein politische Macht, weil es hat irgendetwas, was so kitzelt ist. Spricht auch Lästerungen gegen Gott, also es hat eine religiöse Seite. Es geht gegen den Allmächtigen, gegen den, der hier sich in der ganzen Bibel offenbart anscheinend.
Hat eine starke ethische Komponente, ganz stark.
Und es hat ein Zeichen, zwar, dass es eine Todeswunde bekommt. Diese Todeswunde, die dann aber wieder heilt. Das heißt, es ist kurz vor dem Exodus, aber es steht wieder auf quasi. Und
während es die Todeswunde hält, kommt das zweite Tier zur Macht. Das erste Tier ist noch da, stirbt aber nicht, wird wieder gesund. In der Zeit ist das andere Tier der Platzhalter, könnte man sagen. Und wenn die tödliche Wunde immer besser gesund wird, schiebt das zweite Tier dem ersten Tier die Macht wieder zu. So wirken sie zusammen.
Ich glaube, es ist auch wichtig, Offenbarung 13 versteht man auch sehr gut, wenn man Daniel 7 zur Hand nimmt.
Ja.
Wir haben ja auch hier weitere Merkmale, zum Beispiel die 42 Monate, die erwähnt werden. Und wenn wir müssen jetzt noch Kapitel 7 auch lesen, aber da werden Zeichen oder werden Merkmale erwähnt, die ganz klar in eine Richtung gehen. Hier geht es um eine religiöse Macht, die eindeutig gegen Gott vorgeht.
Und die, müssen wir auch sagen, nachdem du schon Daniel erwähnst, Daniel Kapitel 7, ich meine, das machen wir jetzt ein bisschen schnell, weil wir nicht die Zeit haben, darauf einzugehen, die über ein Jahrtausend wirkt. Über ein Jahrtausend in seiner Macht ungebrochen wirkt. Das ist die Zeitangabe hier. Die 42 Monate sind 1260 Tage, sind gleich Jahre. Also alle, die jetzt zuhören und das vielleicht zum ersten Mal hören, sollen uns in ihre Bemerkungen oder Anmerkungen reinschreiben, wenn sie das genauer wissen wollen. Soll uns fragen und sollen sagen, wie meint ihr das genau mit diesem Jahrtausend und so. Dann können wir darauf eingehen, aber jetzt ist die Zeit etwas zu knapp.
Du hast gefragt, womit wir es denn jetzt hier wirklich zu tun haben. Ich denke, wir müssen es jetzt auch noch beim Namen nennen. Und das nicht, weil es so toll wäre, sondern einfach, weil es historisch nicht anders geht. Ja. Wenn man eine Macht suchen, die über 1000 Jahre lang mit religiösen Motiven, aber politischer Macht verfolgt hat, bis zum Tod, dann haben wir da nur das Papsttum. Ja. Da können wir nicht irgendeine Macht in Afrika, in Asien, in Lateinamerika ausgraben, ist einfach nicht da. Da haben wir nur das Papsttum, das hier beschrieben wird, das hier religiöse Komponenten hat, die wir bis heute in dieser Macht auch sehen. Mhm. Und das eben in der Folge, nachdem es diese Verfolgung ausgeübt hat, noch weiter auf der Weltbühne bestehen bleibt. Eine Macht, die so lange währt, da haben wir keine andere als Konkurrenz, die so eng auch zusammenarbeitet mit modernen Weltmächten, wie wir das heute haben. Ja, da haben wir nur diese eine Macht, die sich eben auch Autorität zuschreibt, die an Gotteslästerung, ich würde sagen, nicht nur grenzt, sondern die gotteslästerlich ist, wenn man sich als quasi Gott bezeichnet, als die volle Autorität Jesu Christi hier auf Erden, als Stellvertreter, der sogar die Gebote Gottes verändern darf, eigenmächtig. Das sind Dinge, die in der Bibel als Lästerung bezeichnet werden.
Das ist das, was wir vorhin auch vom Sabbat gesagt haben.
Richtig.
Liebe Freunde, ich möchte euch auf etwas hinweisen, was mich immer sehr, sehr stark beeindruckt an der Stelle. Wem wird denn diese Engelsbotschaft gegeben? Lesen wir mal 14, 6. Wem wird denn diese Botschaft gegeben? Ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen. Allen Heiden, Geschlechtern, Sprachen und Völkern. Denen, die auf Erden wohnen. Und schaut mal nach 13,8. Da geht es um dieses erste Tier, das du jetzt als das Papsttum identifiziert hast. Da heißt es in 13,8, alle, die auf Erden wohnen, beten dieses Tier an. Das heißt, wir haben hier ja etwas ganz Gigantisches vor uns. Die, die unter dem Machteinfluss dieses Tieres sind, sind die, die die Botschaft hören sollen, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre. Da muss ein Konflikt entstehen.
Und in Vers 12 haben wir sie ja auch. Es sind diejenigen, die sich von diesen Zeichen und Wundern, Feuer, das vom Himmel fällt, verführen lassen. Also diese Botschaft geht tatsächlich an die, die eigentlich, so könnte man meinen, längst auf der falschen Seite verankert sind, die verloren sind, wo man keine Hoffnung mehr haben könnte. Und Gott versucht doch noch, sie da rauszuziehen.
Und das Ganze ist natürlich, das ist eine große Verantwortung, wie ich sie sehe, für die, die diese Verkündigung zu tun haben, weil sie unmissverständlich auf etwas hinweisen müssen. Es ist völlig klar, dass es kein Miteinander der zwei Wege geben kann, sondern dass man sich für einen der beiden Wege entscheiden muss. Und die Dreiengelsbotschaft in Offenbarung 14 sagt ja deutlich, wir sollen uns gegen das Tier entscheiden und wir sollen uns für Gott entscheiden, der Himmel und Erde gemacht hat und ihn allein anbeten. Mhm. Gut, nachdem wir das charakterisiert haben, ist uns eines noch nicht gelungen in unserem Gespräch. Wir haben die zweite Macht noch nicht identifiziert. Das wäre aber vielleicht auch möglich mit ein bisschen historischem Interesse. Wer will die zweite Macht identifizieren, die dann der ersten zuarbeitet und die dafür sorgt, dass dann dieses Bild des Tieres entsteht, dass diese Verfolgungszeiten des Mittelalters wiederkehren können? Wer macht das nach diesem Steckbrief?
Sonst gebe ich einfach mal gerade die Fortsetzung. Ja, ich hatte eben bei dem ersten Tier eines noch unerwähnt gelassen, es kommt aus dem Meer heraus. Ja. Nach Offenbarung 17, 15 steht viele Wasser für viele Völker. Meer ist viel Wasser, also ist etwas, das sind vielen Völkern der damaligen Zeit, das wäre hier in Europa, aufwächst. Das zweite Tier dagegen sehen wir in Vers 11, das kommt eher so in ruhigem Gebiet auf. Das ist die Erde, das wächst aus der Erde hervor. Die Erde oder Ähnliches kommt vorher in Kapitel 12 vor. Die Frau, das Volk Gottes, flieht in die Wüste, in ein unbesiedeltes Gebiet, um dort der Verfolgung zu entgehen. Und es scheint, dass jetzt gerade hier, jetzt ist die Rede von Erde, dieses neue Weltreich aufkommt. Warum Erde nicht mehr Wüste? Vermutlich, weil, so heißt es in Kapitel 12, der Drache Wasser hinterhergestoßen hat, um sie zu ersäufen. Das gelang nicht. Aber diese Wüste, die Erde, tat ihren Mund auf, um es aufzunehmen. Also jetzt wird aus der Wüste plötzlich Land, das fruchtbar werden kann. Und das haben wir hier also. Es ist wohl nicht mehr Europa, dieser Vielvölkerkontinent, sondern ein ruhiger Kontinent, wo es noch wenig besiedelt ist, aber grundsätzlich fruchtbares Land, wo die Leute hingeflohen sind vorher, vor der Verfolgung.
Hier, ja.
Und darüber hinaus, also es wäre jetzt in dem Fall vor allem die USA, Nordamerika, wo viele hingeflohen sind. Und dann haben wir auch noch die Zeit angegeben. Es ist die Zeit der tödlichen Wunde. Also wo das Papsttum seine weltliche Macht, seine politische eingebüßt hat. Da sind wir in der Zeit der Französischen Revolution, 1798, durch den General von Napoleon. Berthier wurde damals, 15.02.1798, der Papst, gefangen genommen. Er wurde zunächst im Vatikan gehalten und dann schließlich im nächsten Winter auch nach Südfrankreich deportiert und ist dort dann gestorben im Kerker in Valence. Ja? Da haben wir die tödliche Wunde und tatsächlich meinte man damals in Europa, vermutlich auch weltweit, dass nicht nur das Papsttum, sondern das Christentum insgesamt jetzt tot sei. Also im Zuge der Französischen Revolution die Gedanken Gott Ratio und eben kein Christentum mehr. Also von der Zeit her passt es. In dieser Zeit ab 1800 wächst eine neue Weltmacht heran. In einem neuen Gebiet, nicht in Europa, sondern dort, wo vorher die Verfolgten hingegangen sind, in eher menschenleere Gebiete. Das wäre der heutigen USA. Und darüber hinaus hören wir in Vers 11 zwei Hörner wie ein Lamm. Sonst wird nichts beschrieben. Offenbar ist das das Einzige, was wichtig ist. Mhm. Aber ein Lamm in der Offenbarung, überhaupt im Neuen Testament,
immer auf Jesus
steht für Jesus. Also es ist ein Staat, der nach außen hin christlich wirkt, auch wenn, so hören wir es, er redet wie ein Drache. Also Jesus sagt, wer das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja? Im Herzen wohnt offenbar doch Satan in den Worten, also in den Gesetzen, die dieser Staat verabschiedet, in den Handlungen, in den Taten. Aber nach außen wirkt es christlich. Und von daher müssen wir auch sagen, es passt eben nicht auf China, was manche sagen. Oder die Sowjetunion oder das heutige Russland oder andere Staaten, die vielleicht wirtschaftlich stark sein mögen oder wie Russland ein riesiges geografisches Gebiet einnehmen. Es muss eine Weltmacht sein, die ab 1800 aufgekommen ist, die erklärt christlich ist und die ganz eng kollaboriert mit dem ersten Tier, mit dem Papsttum.
Was ja nicht
alles übrig
ist noch. Man kann es sehen, wenn man genau hinschaut. Aber so auffällig ist es noch nicht. Ich glaube, das wird noch auffälliger werden.
Bestimmt.
Denke ich schon. Es wird noch auffälliger werden. Gut, dann kommen wir zu unserer Schlusssequenz. Die Schlusssequenz beschäftigt sich jetzt mit den Versiegelten. Was bedeutet das, zu den Versiegelten zu gehören? Also die einen kriegen das Malzeichen des Tieres, die anderen kriegen die Versiegelung. Das wäre jetzt Kapitel 14, die Verse 1 bis 5. Ich glaube, Samuel, du bist, den ich jetzt bitten kann, die Offenbarung 14, 1 bis 5 zu lesen.
Alles klar. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied von dem Thron und von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Dies sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Dies sind die, die dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden. Sie sind untadelig.
Ja, also abschließende Runde meint, wir müssen jetzt herausarbeiten, wie das, was hier beschrieben wird, diese sogenannten 144.000, wie das kontrastiert mit dem, mit der Gruppe, die also dem Tier anhängt, das Tier anbetet, den Drachen anbetet und so weiter. Was ist da aufgrund der Wörter, der Worte, die hier stehen, ist das gar nicht so schwer. Was ist der große Unterschied? Wie werden die unterschiedlichst geschildert?
Wir haben es ja auch schon in Kapitel 13, Vers 8, da steht ja, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Namen nicht geschrieben ist im Buch des Lebens. Also wir sehen hier auch schon den Kontrast. Die einen beten das Tier an, die anderen sind geschrieben im Buch des Lebens. Und dadurch haben sie sich auch bewusst auf Jesu Seite gestellt.
Also offensichtlich eine Gruppe, die treu ist. Hier werden die geschildert, die treu sind. Was werden wir von denen erwarten? Das heißt hier sogar, es ist kein Falsch in ihrem Munde, nicht? Was eine starke Beschreibung ist, finde ich. kein Falsch in Ihrem Mund.
Ich glaube, bei dem kein Falsch heißt es nicht, dass Sie nicht versehentlich mal die Temperatur des Wetters falsch einschätzen. Ja? Oder sagen, ah, gestern habe ich das und das gemacht, dann fällt in einem Moment, nee, das war ja vorgestern. Das sind so einfach gewisse Fehler, die passieren jedem Mal. Ich denke, dass es hier gerade in dem Kontext darum geht, dass Sie theologisch die Wahrheit sagen. Das sind diejenigen, die die Wahrheit verkündigen, die sagen, was gut und was böse ist und sich da einfach nicht korrumpieren lassen.
Ja.
Wir haben ja zweimal noch die Formulierung, dass Sie erkauft sind. Das finde ich auch interessant. Also Sie sind im Prinzip auch nicht durch eigene Leistung jetzt an der Stelle, wo Sie sind, sondern Sie haben sich von Gott erkaufen lassen. Sie haben sich also von Gott befreien lassen. Gott hat etwas mit dazu beigetragen, dass Sie an der Stelle sind, wo Sie sind. Sie sind treu gewesen, okay. Aber dieses Erkaufen von Gott musste eben geschehen, was für mich hier auch ein Bild einfach für die Erlösung ist.
Mhm. Die stehen da sozusagen vor Gottes Thron und singen ihm ein Siegeslied. Woran erinnert das?
Mose.
Ganz klar.
Ja, sofort, ja.
Aus dem Buch Exodus, dieser Siegesgesang nach dem Durchzug durch das Rote Meer. Und für mich vergleicht diese Endzeitschilderung auch das, was am Ende der Welt passieren wird, mit diesem Durchzug durch das Rote Meer.
In 15 Vers 3 haben wir es ja, sie singen das Lied des Mose.
Genau, das kommt dort vor. Also das Lied des Mose, sie haben eine starke Erfahrung hinter sich. Es ist eine Erfahrung der Befreiung aus großer Not, die Gott an ihnen Wirklichkeit hat werden lassen. Und dass diese eben als Gott komplett treu geschildert werden. Vielleicht, das mag den einen oder anderen interessieren, was ist mit dieser 144.000 Zahl? Was fangt ihr damit an? Manche ist dann versucht zu sagen, aha, werden da nur 144.000 Menschen gerettet?
Das ist offensichtlich eine symbolische Zahl. 12 mal 12 mal 1000, also 12 vom Alten Bund, 12 Stämme Israel, 12 Jünger oder 12 Nachfolger des Neuen Testamentes und 1000 einfach eine Zahl, die eine große Anzahl, eine Vielzahl bedeuten soll.
Genau.
In Kapitel 7 ist ja auch das erste Mal die Rede von 144.000. Die werden auch aufgelistet in den ersten Versen. In Vers 9, Kapitel 7, hören wir dann, es ist eine Schar, die niemand zählen konnte. Also sie haben eine Art Titel, 144.000. Und das bedeutet symbolisch eben, was Christian gerade sagt. Das macht voll Sinn. Das sind diejenigen, die eben Altes und Neues Testament, die gesamte Offenbarung des Heilsplanes in sich vereinigen. Das heißt, sie haben sowohl die Gebote, die wir offenbart haben im Alten Testament, wie die Gnade Jesu Christi im Neuen Testament. Sie haben einfach die gesamte Essenz des Glaubens und des Heils verstanden und leben die aus.
Und denen wird großer Trost zugesprochen. Großer Trost. Nicht angesichts all der Panik, die da vielleicht herrschen mag auf dieser Erde, aber denen wird großer Trost zugesprochen, weil sie unerschütterlich an dem festhalten, was das Wort Gottes ihnen sagt. Ihr Lieben, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, das heutige Thema hat uns an den Punkt geführt, wo wir verstehen, dass eben in dieser Zeit des Endes große Dinge geschehen und dass Gott seine Leute dazu berufen hat, in dieser ganz eigenen, einzigartigen Zeit seine Zeugen zu sein und für ihn einzustehen. Und das sollten wir als Appell empfinden, aber gleichzeitig auch als große Ermutigung. Gott in seiner Gnade und in seiner Leutseligkeit wendet sich seinem Volk zu und sagt, komm, wir gehen da jetzt gemeinsam durch und du, mein Volk, wirst für mich Zeugnis geben. Und das ist das, was wir tun wollen und wozu wir uns auch verstehen. Liebe Internet-Teilnehmer und Zuhörer, ich habe eine Frage auch natürlich für euch, so wie wir es gewohnt sind. Bitte meldet euch doch zu diesem Thema, wie und welche Auswirkungen mag ein solches Endzeitbewusstsein haben für unser Glaubensleben, wenn wir tagtäglich mit Jesus sind und wenn wir tagtäglich zu ihm beten. Was macht Endzeitbewusstsein aus uns und unserem christlichen Bekenntnis? Ich danke euch für euer Mitmachen, für eure Beiträge, für das wertvolle Gespräch. Lieber Christian, magst du mit uns am Ende beten?
Ja. Dankeschön. Ja. Unser Vater im Himmel, wir leben hier in Mitteleuropa noch in einer Zeit, in der wir Religionsfreiheit haben und unser Glaube nicht bedroht zu sein scheint. In anderen Teilen der Welt ist das schon anders. Und wir müssen damit rechnen, dass es früher oder später auch bei uns dazu kommt. Herr, wann und wie genau das auch immer aussehen mag, gib uns diese unbedingte Treue zu dir, die wir im Leben Jesu hatten, die wir im Leben auch vieler Nachfolger zu biblischen Zeiten hatten, diese unbedingte Treue zu dir und deinem Wort, dass wir das an die erste Stelle setzen in unserem Leben und dass diese Treue einfach nicht von anderen Dingen gebrochen werden kann. Wir danken dir dafür deine Zusage auch, dass du uns auch durch schwierige Zeiten hindurchführen wirst, dass du zu deiner Gemeinde stehst und dass wir letztlich am Ende als Sieger hervorgehen werden. Darauf vertrauen wir und dafür danken wir dir. Amen.
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 Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.